Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und bei dieser weiteren Kooperationsfolge mit der DFFB dabei seid. Heute dreht sich alles um das Thema Serien, um das Thema Crime Series und der Frage, was macht denn wirklich eine gute Crime Serie aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie schreibe ich eigentlich eine Crime Serie? Oder gibt es da besondere Hints, die ich zu beachten habe beim Schreiben, die ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich an einem solchen Projekt arbeite, mit aufnehmen kann. Weil es gibt ja schon so ein paar Tropen, die sich über die Jahre der Crime-Serien so ein bisschen eingeschlichen haben, will ich nicht sagen, sondern einfach zum guten Tonus geworden sind. Und ja, und da ist die Frage, inwieweit sind diese halt, sind es wirklich Tropen oder vielleicht sogar nur vereinzelt in verschiedenen Bereichen von den Crime-Serien zu finden? Auch die Frage überhaupt, sind Crime-Serien überhaupt so als Crime-Serie zu sehen oder kann man halt sagen, es gibt auch dort wieder viele verschiedene kleine Genres in dem Bereich. Ich rede natürlich nicht allein darüber. Als Gast habe ich den Head of Program von Serial Eyes bei der DFFB, den Ben Harris. Und Ben, kurz zu ihm, ne? Ben Harris war Assistant Director of the Producers Program bei der UCLA. UCLA sagen vielen Filmschaffenden auch einiges, weil da kommen ja auch einige bekannte Regisseure auch von her. Aber es geht ja nicht um die anderen, es geht nämlich jetzt gerade um Ben und dementsprechend würde ich doch Ben einfach mal kurz fragen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du zum Film gekommen bist.
Ja, das ist danke vor allem erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, mein Weg zum Film oder zum Fernsehen ist so ein bisschen transkontinental, kann man fast schon sagen. Ich komme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin gebürtiger Hamburger, bin aber dann nach dem Studium oder zum Studium schon nach England gegangen und dann anschließend nach Texas, nach Amerika und habe mich so nach Westen vorgearbeitet, Richtung Los Angeles, ohne es wirklich zu wissen. Aber bin dann nach dem Studium in Texas dann auf einmal in Los Angeles gelandet und habe zwar immer Film studiert, aber ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen, komischerweise. Also das hat mich immer am meisten gereizt. Ich hatte auch schon im Undergrad-Studium, habe ich Radio gemacht und fand das eigentlich viel spannender als Theater oder Film, weil man hat so diesen direkten Kontakt zum Publikum. Und beim Fernsehen war das ähnlich. Also es war so ein echtes Massenmedium und das hat mich irgendwie fasziniert. Von der künstlerischen Seite her, wie kann man jetzt interessante Sachen für ein Massenmedium machen. Und in Los Angeles habe ich dann eine Zeit lang bei verschiedenen Firmen gearbeitet, unter anderem bei Disney und deren Kabelkanal ABC Family und fand das eigentlich ganz toll. Aber ich habe dann noch ein weiteres Aufbaustudium gemacht zum Producing und habe mich eigentlich auch in der Uni sehr wohl gefühlt und bin dann da so ein bisschen hängen geblieben, kann man fast sagen. Ich habe dann 11 Jahre lang, habe ich dann den Studiengang Producers Program, Creative Producing mitgeleitet dort. Aber nach fast 20 Jahren in Amerika hatte ich dann irgendwann auch Lust, mal wieder nach Deutschland zurückzukehren und bin dann vor knapp 5 Jahren dann zurückgekommen und dann in Berlin gelandet. Und ja, bin jetzt bei der DFFB, bei Serialize und habe auch eigentlich sehr viel Spaß mit den Studenten und jetzt so richtig Stoff entwickeln fürs Fernsehen, also da fühle ich mich richtig wohl, muss ich sagen.
Also spannend, dass du sagst, dass du Fernsehen machen wolltest, schon von vornherein und gar nicht zum Kino wolltest unbedingt. Weil viele, die ja Film studieren oder in die Filmrichtung gehen, denken ja erstmal ans große Kino. Wie kam es bei dir, dass du gedacht hast, so Fernsehen ist recht in der Zeit? Ich meine, es war ja wahrscheinlich vor Sopranos. und dementsprechend, es war noch eine Zeit, wo Fernsehen noch immer noch so das günstigere Kino war, ne? Und jetzt hat sich ja jetzt in den letzten Jahren sehr stark gewandelt, auch was das Storytelling angeht, was die Production Value angeht. Wie kam es bei dir, dass du sagtest, hey, aber Fernsehen interessiert dich um einiges mehr?
Tja, also es war einfach nahbarer. Also ich bin mit Fernsehen aufgewachsen. Ich bin in den 80ern, erst gab es 3 Programme und dann gab es auf einmal ganz viele Programme. Und ich habe auch viele amerikanische Serien zu der Zeit gesehen. Also ich bin so richtig mit amerikanischem Fernsehen aufgewachsen, wie so viele von uns im Grunde. Und ja, und gerade das Serielle fand ich immer spannend. Also diese Figuren, die man jede Woche wieder trifft und die einen immer wieder neu überraschen und somit in ihr Leben einladen. Das fand ich irgendwie total spannend. Und Kino, ja, Kino war immer was Besonderes. Da ist man dann mit Freunden hingegangen. Das war so ein richtiger Ausflug. Aber es war nicht nahbar. Es war im Grunde was Entferntes. Und das war ja auch okay. Das ist ja auch Kino, kann ja auch, soll ja auch was Besonderes sein. Aber mich hat halt dieses Nahbare interessiert beim Fernsehen. Und ich habe auch Praktika gemacht beim NDR. Dann, wie gesagt, ich habe dann auch Radio gemacht zur Zeit und dann Radiodrama, Audiodrama, bevor das überhaupt jetzt so, jetzt ist es ja groß mit Audible und diesen Sachen, ist jetzt Audiodrama so das große Ding, aber das war tatsächlich vor 25 Jahren, haben wir Radiodrama gemacht. Und das war in England zu der Zeit, wo ich studiert habe, war das eigentlich selbstverständlich. Also viele Leute haben mit Radiodrama angefangen, Autoren sind dann häufig vom Radiodrama zum Theater und dann zum Fernsehen gewechselt. Also das war eine normale Karriere. Und naja, und für mich war als Fernsehen eigentlich immer das Ziel, muss ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und wie war es denn für dich, aus Amerika zurück nach Deutschland zu kommen? War es für dich schwer, hier Fuß zu fassen wieder? Also dann im Fernsehen Fuß zu fassen? Und hat dir die Reputation aus Amerika geholfen, wieder Fuß zu fassen? Oder hast du das Gefühl gehabt, trotzdem wieder ein Anfang, einen Neustart?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin eigentlich gekommen, das war eigentlich aus rein privaten Gründen. Ich wollte eigentlich wieder in Deutschland sein. Und dann dachte ich mir, na, ich guck mal, was passiert. Und der Job bei Serialize kam eigentlich relativ schnell zustande, erstaunlicherweise. Aber ich hatte halt schon eine Beziehung zu Serialize vorher, weil ich da schon unterrichtet hatte, aus Amerika heraus. Und wir hatten auch damals mit der damaligen Chefin von Serialize, Lorraine Sullivan, als Serialize gegründet wurde, hatten wir schon eine Beziehung durch das Producers-Programm und wir haben ja auch geholfen, Dozenten aus Amerika zu vermitteln. Also da gab's schon sozusagen die Verbindung. Darüber hinaus muss ich gestehen, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin praktisch in diesen Job reingefallen und habe seitdem auch noch nicht ausprobiert, ob es irgendwie mir meine amerikanischen Erfahrungen in irgendwelcher Weise hilfreich sein könnten. In beruflicher Hinsicht weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich sehr jetzt von der Erfahrung gezehrt, wie halt Fernsehen und gerade auch der Writers' Room in Amerika praktiziert wird. Also das war jetzt für mich nicht irgendwie was Neues. Das war eine Selbstverständlichkeit, wie man so an Fernsehen und Fernsehschreiben herantritt. Und das ist, glaube ich, in den letzten 5 Jahren hat sich viel getan in Europa. Und gerade auch durch Serialize wahrscheinlich und auch in anderer Hinsicht, einfach der Einfluss der amerikanischen Medienkonzerne ist ja viel stärker geworden jetzt, würde ich sagen, durch Netflix, Amazon, Disney Plus und so weiter.
Ja, merkt man, ne? Man merkt ja auch, dass das Thema Writers Room immer beliebter wird, immer größer wird. Auch das kollaborative Arbeiten, habe ich auch das Gefühl, ne? Auch, dass zum Beispiel Editoren wechseln für eine Staffel oder sich den Ball hin und her geben und jetzt nicht immer nur eine Person für einen Posten eingeteilt ist. Und ich merke man schon, dass da einiges rüberschwappt, was Arten der Umsetzung angeht.
Mhm. Ja, denke ich auch. Also es tut sich jetzt wirklich was. Also als ich anfing bei Serialize, war Writers Room irgendwie immer noch sehr, sehr exotisch. Und auch sehr der Gedanke, naja, Netflix, da hörte man immer viel über von deutschen Sendern, naja, Netflix, das ist jetzt so eine Randerscheinung, das wird nichts wirklich für uns bedeuten. Und dann auf einmal seit 2 Jahren sind alle irgendwie in Alarmbereitschaft und es ist jetzt ein grundsätzliches Umdenken jetzt im Gange, wie man im Grunde darauf reagiert. Und das finde ich schon ganz spannend.
Dann würde ich doch da direkt eingehen auf das Thema Detect, was ihr ins Leben gerufen habt von Serialize, weil ich finde es ja spannend, das ist ein Programm, was online ist, ne? Das kann man über die Webseite direkt, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, kann man direkt drauf zugreifen, wenn man eben in das Thema Crime Series reingucken möchte und schauen möchte halt, wie man eine Crime-Serie aufbaut oder was die Unterschiede sind von den verschiedenen Crime-Serien. Wie kamt ihr denn darauf, das Programm erstens offen zu legen, ne, dass jeder darauf zugreifen kann und überhaupt das Thema halt aufzugreifen?
Ja, das kam tatsächlich, das ist Teil eines größeren Forschungsprojekts, lustigerweise. Das heißt Detecting Transnational Identities in European Crime Series. Das ist ein Forschungsprojekt. Da sind 18 Institutionen in ganz Europa miteinander verbunden, unter anderem Universitäten, Filmsender, Produktionsfirmen und wir als Filmhochschule. Und der Gedanke ist halt, wirklich mal sich mit Populärkultur auseinanderzusetzen und zu schauen, wie europäische Identität in Populärkultur und speziell halt in Krimiserien, in Romanen, in Filmen, Filmserien und in Fernsehserien entwickelt wird oder herausgebildet wird. Und das ist ein Projekt, das läuft über 3 Jahre. Das fing 2018 an, das läuft jetzt dieses Jahr, geht es seinem Ende zu. Und wir wurden eingebunden sozusagen als die Brücke zur Branche und gerade auch zu den künstlerischen, zu den Künstlern, um halt das, was jetzt die Forscher, die Recherchen und die haben da verschiedene Methodiken und Ansätze, mit denen sie da vorgehen. Einige sehen sich im Grunde Serien an und überlegen, was sind so die Tropen, was sind so die was sind die Figuren, was sind die Handlungen und wie wird europäische Identität dort herausgebildet oder wird es das überhaupt? Andere gucken sich an, wie das Publikum reagiert, wie laufen online Fan-Webseiten zum Beispiel, wie reagieren die auf bestimmte Serien, auf bestimmte Helden, auf bestimmte Figuren? Und dann noch ein dritter Ansatz ist halt, wie wird das produziert? Wer sind die Autoren? Wie sind die Produktionsverhältnisse für Serien, für Krimiserien, für Romanserien und für Filmserien? Naja, und wir sind halt sozusagen als Filmhochschule und speziell als Serienautorenprogramm involviert und versuchen halt jetzt so ein bisschen aus den Erkenntnissen neue Erkenntnisse oder Vorschläge für Autoren zu sammeln, wie man jetzt im Grunde ans Krimiserien, speziell fürs Fernsehen, rantreten kann. Und daraus wurde dann im Grunde dieses Webinar entwickelt, das wir jetzt mit 11 Folgen auf YouTube rausgebracht haben. Und das ist jetzt speziell für alle Leute, die im Grunde Interesse haben, eine Krimiserie zu schreiben. Junge, alt oder professionell oder Amateur, Fan. Also das ist jetzt wirklich, wir versuchen das im Grunde so ein bisschen herunterzubrechen in verschiedene Folgen und verschiedene Einheiten. Wir haben das jetzt über 11 Wochen lang, haben wir jetzt jede Woche eine Folge rausgebracht und in jeder Folge wird im Grunde so eigentlich ein Ansatz oder ein Gedanke zur Krimiserie so ein bisschen durchleuchtet.
Spannend. Da steigen wir doch direkt drauf ein. Da würde ich doch gleich so die Frage aufmachen. Das ist die große Frage. Auch vielleicht so ein bisschen, hast du das Gefühl, dass jetzt in, ja, wie sagen wir, 2021, dass sich das Interesse an Crime-Serien aktuell steigt oder hast du das Gefühl, wir sind so einem Zenit angekommen, so eine Art?
Gute Frage. Das ist, glaube ich, eine Frage, die kann man erst in 10 Jahren beantworten.
Wahrscheinlich,
das kann man mal erst so im Nachhinein sich angucken. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall, sind Crime-Serien auf jeden Fall sehr, sehr populär in allen europäischen Märkten. Oder fast allen. Also es gibt im Grunde fast keinen Markt, wo eine Krimiserie nicht im Grunde zum Hauptprogramm gehört eines Senders. Und es ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man sich das über die letzten 20 Jahre anguckt, kann man auf jeden Fall eine Steigerung sehen, würde ich mal sagen. Also ich glaube, also für Deutschland kann ich auf jeden Fall sagen, als ich in den 80er, 90er Jahren hier war, da waren Krimiserien auch da, aber es gab auch andere Serien. Und wenn du jetzt das Programm anguckst, also wenn es nicht irgendwo ein Krimi ist, dann hast du eigentlich gar keine Chance. Ne? Also ja, ich würde fast sagen, ja, wahrscheinlich sind wir auf einem Zenit und ich nehme an, dass sich das Programm auch irgendwann jetzt wieder vervielfältigen wird. Denn du kannst nicht, es ist eine Art Monokultur, würde ich sagen, gerade im deutschen Fernsehen. Und es ist zwar beliebt, aber ich glaube, es wird auch wieder andere Fiction-Genres geben. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt momentan in einer Situation, wo sich auch verschiedene Arten von Krimiserien herausbilden. Ob das nun gerade in Deutschland ist, weiß ich jetzt nicht, aber im internationalen Vergleich werden die Krimiserien auch jetzt mit anderen Genres gekreuzt und da kommt schon spannende Sachen zustande.
Und hast du das Gefühl, dass nicht nur Deutschland, aber dass man dann halt in einer Region sich dann sehr auf eine Art von Krimiserie stürzt? Also es gibt ja, kommen wir später dazu nochmal zum Thema eben länderspezifische Handschrift, aber grundsätzlich gesehen, dass man halt irgendwie, der Schweden-Krimi sieht immer sehr ähnlich aus, der deutsche Krimi bewegt sich auch immer sehr ähnlich, weil wir haben gerade davon geredet, dass das so viele Krimis, wenn zum Beispiel im deutschen Fernsehen zu finden sind, die sind ja schon sehr ähnlich aufgebaut. Es sind jetzt nicht so, als ob man jetzt einfach so ein Potpourri an Krimis hat, mit jedes ist ganz anders. Jeder Krimi, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ne, aber die halten sich sehr stark an demselben Muster fest.
Ja, viele. Also wir können auch gleich nochmal ein bisschen über die Muster sprechen. Der Krimi hat natürlich eine bestimmte Erzählstruktur und das ist natürlich auch das, woran man dann vieles aufhängen kann. Aber ja, es gibt bestimmt regionale Spezifitäten und bestimmte Muster, die sich herausgebildet haben. Aber ich würde auch sagen, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Sachen jetzt so vertrieben werden. Ich glaube, der Schweden-Krimi, den wir kennen, das ist wahrscheinlich hauptsächlich der, der auf dem ZDF läuft. Und das ist dann zum Teil auch tatsächlich der Schweden-Krimi, der nach einem bestimmten Muster läuft, weil es gut fürs ZDF läuft, würde ich mal sagen. Es gibt darüber hinaus noch andere schwedische Krimiserien und es gibt auch andere Serien aus Schweden, die wir nicht unbedingt zu Gesicht bekommen. Ich glaube, auch in Deutschland haben sich verschiedene Sachen herausgebildet, aber das, was wir so geläufig sehen, sind halt bestimmte Arten von Erzählstrukturen. Aber ich bin immer der Auffassung, dass wenn wir so generell über Genres reden, dass Genres sich immer weiterentwickeln. Und es gibt halt gewisse Muster, die rauskommen, aber die werden auch weiter die werden sich über gewisse Jahre auch weiterbilden und mit anderen Genres gekreuzt und es ist so ein bisschen wie in der Blüten, in der Blumenwelt. Da gibt's viele Rosen, aber wenn man die Rosen sich genauer anguckt, da gibt's auch Unterarten und da sieht man dann auf einmal, da gibt es doch ganz schön viele verschiedene Arten von Rosen und das ist, glaube ich, auch in jedem Markt ist das so. Man muss da, glaube ich, schon mal so ein bisschen genauer hingucken. Aber das Schöne am Krimi ist, es gibt eine gewisse Grundstruktur, die dabei gehalten wird. Und das ist natürlich dann, das ist dann auch das, was es im Grunde so spannend macht, ja.
Und so international, da komme ich genau zu dem Punkt. Warum sind Krimis denn so beliebt, findest du, oder glaubst du, und warum sind sie denn so international erfolgreich?
Ja, ich glaube, man kann da wirklich 5 Punkte rausnehmen. Also beliebt, die Frage ist natürlich immer, beliebt bei wem?
Was ist beliebt?
Und da gibt es natürlich da verschiedene Gruppen. Da gibt es natürlich einmal die Sender. Die Sender würden sagen, die sind beliebt bei uns, weil sie beliebt beim Publikum sind. Und wir wollen natürlich dann immer wieder die gleichen Serien rausbringen, weil wir glauben, das Publikum wird immer wieder drauf abfahren. Dann gibt es natürlich auch das Publikum und dann gibt es natürlich auch die Autoren. Und ich glaube, jede Gruppe hat da so sehr eigene Präferenzen. Ich stelle mal ein paar Vermutungen an für das Publikum. Aber ich glaube, da gibt es auch Überschneidungen mit Autoren. Ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall, es gibt ein klares narratives Format. Es ist eine relativ eindeutige Erzählstruktur. In einer unserer Folgen im Detect-Webinar habe ich den Head of Development bei HBO Europe interviewt, den Steve Matthews. Und er ist eigentlich ein großer Fan von Kriminalgeschichten. Er meint, es gibt einen klaren Motor, es gibt ein eindeutiges Gerüst und da kann man vieles dran hängen. Jemand wird ermordet, der Mörder muss gefasst werden, das ist eine klare Fallhöhe, es geht um Leben und Tod, es geht um Gerechtigkeit, da gibt es einen klaren Arbeitsauftrag für den Ermittler, er oder sie muss den Mörder finden und der Ermittler kann Privatermittler sein, das kann ein staatlicher, also ein polizeilicher Ermittler sein. Da gibt es verschiedene Subgruppierungen sozusagen. Aber es geht im Grunde darum, der Mörder muss gefasst werden. Und dafür läuft halt der Ermittler dann gewisse Schritte durch. Das ist die klassische Krimi-Struktur, würde ich mal sagen. Und am Ende wird der Fall gelöst oder er wird vielleicht auch nicht gelöst, aus welchem Grund auch immer. Aber Es gibt ein Problem und das Problem muss gelöst werden sozusagen. Und da kann man im Grunde, das kann man schön variieren. Ja, und zum Zweiten hat dann auch die Ermittlung in gewisser Weise was mit Logik zu tun. Also da kann man sozusagen der Der Krimi nimmt den Zuschauer mit auf die Reise, auf die Ermittlungsreise. Zum einen ist es eine sehr rationale Herangehensweise. Es geht darum, im Grunde jetzt eine Aufgabe, so eine Matheaufgabe zu lösen oder ein Puzzle zu lösen. Und dem Zuschauer werden so die gewissen, werden die Clues so zugespielt. Und dann kann man so mitdenken und mitraten sozusagen. Es ist ein bisschen wie so ein Gameshow. Und es gibt auch so eine Art Zusammenspiel von einem, vom rationalen und intuitiven Denken. Also man muss so ein bisschen gucken, wie so rational und auch psychologisch analysieren. Das ist halt auch so ganz ganz spannend. Also man kann da auch noch so auf Figuren eingehen und überlegen, was sind so die emotionalen und psychologischen Verhaltensweisen und Motivationen für Figuren. Man kann im Grunde Menschen analysieren. Und das ist natürlich auch ganz spannend.
Manchmal mehr sichtbarer, manchmal ein bisschen unsichtbarer, ne? Also wenn man so Geschichten Agatha Christie nimmt. Ja, gut, das ist, genau, ne? Weil wo es ein bisschen mehr so dieses Ratespiel ist, ne? Und dann hat man auf der anderen Seite halt vielleicht mehr verstecktere Sachen, wo man dann halt, ich verstehe auch, was du meinst, man halt immer so dieses involved ist, ne? Und selber auch mit rausfinden möchte, ob man selber drauf kommt, wer die Person ist oder was sie antreibt oder etc.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich, dann gibt es den Red Herring, also dann gibt es dann den Verdächtigen, der offensichtlich verdächtig ist, aber dann komplett damit nichts zu tun hat. Aber es gibt dann natürlich dann auch die Leute, die dann vielleicht was marginal damit zu tun haben. Und es wird so ein Geheimnis nach dem anderen, wird dann so gelüftet. Die Reise geht sozusagen von einem Verdächtigen zum nächsten, von einem Clou zum nächsten. Und bis wir dann den Verdächtigen finden, der wahrscheinlich am Anfang gar nicht verdächtig war. Und es geht auch damit, so ein bisschen mit unseren Erwartungen zu spielen. Was erwarten wir? Und mit unseren Vorurteilen. Denn wir haben ja auch dann gewisse Vorurteile als Zuschauer und der Ermittler hat auch Vorurteile, wer jetzt im Grunde zum Schema des Mörders passt, ob er jetzt aus einer gewissen Schicht stammt oder gewissen ethnischen Minderheiten, die dann, wo man dann häufig denkt, das sind immer so die Diebe oder die Mörder oder ne, der Gärtner ist immer der Mörder, so, der sage ich jetzt mal ganz platt, aber wir können auch in gewisser Weise mit unseren Vorurteilen spielen und damit auch unterlaufen. Und das ist natürlich auch ganz spannend in der Hinsicht, würde ich mal sagen. Und dazu muss man sagen, die Zuschauer sind auch Meister der Ermittlung geworden mittlerweile. Dadurch, dass es so viele Krimis gibt und wir so gut geworden sind im Ermitteln, müssen sich Autoren auch schon einiges mittlerweile einfallen lassen. Der Handlungslauf muss irgendwie nachvollziehbar sein und trotzdem irgendwie überraschen. Und dann gibt's natürlich auch, der dritte Punkt, würde ich sagen, ist so der Gedanke, Ende gut, alles gut. So der Gedanke, dass, ich habe den dänischen Produzenten Sven Clausen interviewt, der viel an der dänischen Fernsehrevolution beteiligt war in den 90ern und den 2000ern und so den Weg geebnet hat für Serien wie zum Beispiel The Killing. Die hat er zwar nicht selber produziert, aber er war bei dem Team war er dabei und The Killing und dann all die anderen tollen Serien, die aus Dänemark kamen. Er war so der Vorläufer, er hat so die anderen, die Serien, die vor The Killing kamen, hat er produziert und die dann so aufeinander aufgebaut haben. Und er meinte zu mir, naja, es ist auch irgendwie beruhigend für die Zuschauer zu wissen, dass sich die Polizei kümmert. Also unsere Steuergelder sind auch machen auch was Gutes. Und wir sind in guten Händen aufgehoben. Sagt er, es ist im Grunde so eine Art Public Service, den sie vollrichten. Also der öffentliche Rundfunk, der auch versucht, die Polizeiarbeit den Zuschauern nahezubringen und wie kompliziert und wie komplex das ist, aber auch die Erfolge, die dann am Ende da sind. Und eine Serie, die er gemacht hat, Unit One, heißt die auf Englisch, ich weiß leider nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber die beruhte halt auch auf tatsächlichen Fällen, auf Krimi-Fällen und die haben sie dann natürlich dann fiktionalisiert, aber der Gedanke war halt, wir bringen halt den Menschen nahe, was die Polizei wirklich macht und die Polizei sind in diesem Fall wirklich Freund und Helfer sozusagen.
Also auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben vorher kurz über die länderspezifische Handschrift gesprochen. Du hast ja jetzt auch mit verschiedenen europäischen Producern gesprochen gehabt und auch Autoren gesprochen gehabt. Gibt es denn wirklich so die Handschriften, die sich so entwickelt haben über die Zeit, wo man sagt, okay, es gibt diesen Schweden-Krimi, du hast gerade auch gemeint, vielleicht ist auch nur den wir hier sehen. Gibt es eine Handschrift, die sich da entwickelt hat in der Zeit und die vorangetrieben wird, die ausgebaut wird oder mischt sich das einfach nur? Es geht so ein bisschen darum, die Frage, ob ich als Autor auch vielleicht mich da noch mehr damit beschäftigen sollte, was ist denn die deutsche Handschrift zum Beispiel und damit was umsetzen soll. Gibt es da irgendeine Handschrift, an der man so ein bisschen gucken kann, was gerade aktuell, ne, was draußen ausgestrahlt wird?
Ja, also ich glaube, es ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Autoren sollten sich auf jeden Fall gut auskennen im Genre. Also und auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Und durch die ganzen Streamers gibt es natürlich jetzt auch die Möglichkeit, viele, viele Serien aus anderen Ländern anzugucken. Ja, es gibt schon gewisse Handschriften, länderspezifische Handschriften, würde ich schon sagen. Also Scandinavian Noir ist natürlich schon ein Begriff, mittlerweile international. Nordic Noir ist wirklich so eine Art Marke geworden, unter der allerdings auch sehr viele verschiedene Tonalitäten, Farben und auch zum Teil auch Untergenres passen, die zum Teil auch gar nichts mit Krimi zu tun haben, aber halt einfach als Nordic Noir vermarktet wurden. Also da kann man schon so einiges erkennen. Bei Detect haben sie auch den Mediterranean Crime Series untersucht. Und also das, was so aus Griechenland, aus Italien, aus Spanien kommt, auch aus den Kanaren kommen jetzt mittlerweile Krimis, wo natürlich auch jedes Mal nationale, regionale Einflüsse dann so entstehen. Also ich habe dann zum Beispiel aus den Kanaren habe ich einen Krimi vor einiger Zeit gesehen, vor 2 Jahren, der heißt Hierro. Und da muss man wirklich sagen, man hat das Gefühl, das ist im Grunde so ein bisschen Scandi-Noir mit Pedro Almodovar gemischt. Also da kommen zum Teil wirklich ganz spannende Sachen zustande. Und ich glaube, also ich würde auf jeden Fall sagen, in Deutschland gibt es natürlich auch eine gewisse Handschrift. Und wenn ich mal so kühn sein darf und das einfach mal so zu überlegen, ich glaube, da gibt es wirklich 2 Arten von Krimis. Da gibt es einmal den, der sehr auf den Prozess bedacht ist, also die Logik der Ermittlung. Und dann gibt es den gesellschaftskritischen Krimi, das Krimi als Sozialdrama. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, das kommt noch so ein bisschen aus der 68er-Generation heraus, dieser Gedanke, dass wir mögen halt unsere Sozialdramen im deutschen Fernsehen sehr. Und der Krimi wird dann sozusagen als Aufhänger genutzt, um über Gesellschaftsstrukturen oder Missstände in der Gesellschaft zu sprechen. Aber was mir halt so ein bisschen fehlt häufig im deutschen Krimi, ist so die Emotionalität. Und das ist halt das, was, das ist einer der anderen Punkte, die ich glaube, die zum Beispiel der Scandinoir sehr gut drauf hat. Also wirklich so in die Psychologie der Hauptfiguren einzutauchen und nicht so sehr die Psychologie, auch die Psychologie der Mörder. Das wird im Deutschen schon so ein bisschen gemacht. Aber wie empfindet eigentlich der Ermittler oder der Detektiv oder die Detektivin? Und was macht diese ganze Ermittlung mit denen? Und da ist, glaube ich, da tut sich jetzt auch so langsam was. Da Professor T zum Beispiel im ZDF ist da jetzt so ein guter Fall. Das ist ein belgisches Format eigentlich. Und das geht im Grunde ein Kriminalgenie, aber der hat halt auch ein Trauma und ein Kindheitstrauma, das er mit sich herumschleppt. Der kann sehr gut andere Leute analysieren, aber er kann sich schlecht analysieren. Und es ist auch so ein Police Procedural, das heißt, in jeder Folge wird ein Fall gelöst, aber über den Staffelbogen hinweg tauchen wir immer weiter ein in die Figur und in die Hauptfigur und das Trauma, das er mit sich herumträgt und wie ihn das im Grunde prägt und wie er jetzt auch versucht, dagegen anzugehen und das selber zu ermitteln.
Ist es nicht ähnlich wie Dr. House, Sherlock? Sind sie nicht alle sehr ähnlich?
Sozusagen die Genealogie, wo so jetzt so langsam der Hardboiled Detective im Grunde, das ist ja auch so eine der Archetypen, der klassischen Archetypen aus den Detektivromanen, der Hardboiled Detective so nach Philip Marlowe, der im Grunde so jetzt auf den genialen Hercule Poirot trifft. Also der Geniale, der eigentlich mit dem Crime eigentlich nichts zu tun hat, in der Semiologie nennt man sich den zentrierten und den dezentrierten Detektiv. Also der auf der einen Seite ist der Detektiv, der genial ist und das alles von außen betrachtet und all die Verdächtigen und die Krimis so von außen analysiert, aber selber im Grunde mit dem Verbrechen nie in Berührung kommt. Und auf der anderen Seite hast du den Hardboiled Detective, der im Grunde selber schon, der von der Straße kommt, der im Grunde die mit dem Verbrechen schon selber in Verbindung gekommen ist und der auch so ein bisschen im moralischen Zwielicht steht, also der klassische Noir-Detective. Mm. Und das haben halt die Skandinavier aufgegriffen, diesen Hardboiled-Detective, und daher auch Scandinavian Noir im Grunde so in ihrem Umfeld verpflanzt. Und das finden wir jetzt so in Sherlock. Kommt jetzt auch so ein Sherlock raus, der Geniale, der halt aber auch ein Trauma kämpft, und dann halt auch in Figuren wie Professor T. Und ich glaube, da wird sich jetzt noch was weiterentwickeln. Also ich glaube, diesen Einfluss werden wir jetzt auch in anderen, wahrscheinlich auch in deutschen Krimis weiter erfahren. Den Einfluss haben sie jetzt auch in England gemacht. Da kam tatsächlich auch der Hans Rosenfeld, der Co-Creator von The Bridge, der dann damit beauftragt wurde, Marcella zu kreieren. Marcella ist eine englische Serie, aber so praktisch nach skandinavischem Format. Also man kann fast sagen, eine klassische skandinavische Noir-Detektivin, die jetzt in London ermittelt. Und ich glaube, das sind halt so die spannenden Einflüsse. Und deshalb sage ich auch, Autoren sollten sich wirklich so ein bisschen mal so umgucken, was gibt es so an verschiedenen spannenden Krimiserien von außerhalb, und wie kann man das jetzt nach Deutschland verlagern?
Ja. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich denke gerade die ganze Zeit auch nach, was kenne ich denn aus, weil du vorher mediterran gesagt hast, also sowas wie Italien. Ich habe das Gefühl, also aber auch wieder, wahrscheinlich ist das, was wieder was rüberschwappt, ne? Deswegen hat man immer das Gefühl, dass aus Italien kommen immer so Gangster und Mafia-Geschichten, so Gomorra, Suborra, die Zero, 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 ne, die ganzen, so alles, was so ein bisschen mit so Gangstern zu tun hat. Und aber wahrscheinlich gibt es da auch mehr als nur das. Aber das ist so, was mir sofort einfällt, wenn ich so an italienische Krimiserien denke. Ne? Ich würde das gleiche durch nutzen und rübergehen zum Thema, weil bei Detect habt ihr ja super zum Beispiel die unterschiedlichen Crime-Serienarten mal so versucht, in verschiedenen Videos ja sichtbar zu machen. Ne? Also was es da gibt für verschiedene Arten. Also jetzt so runtergebrochen, wie viele habt ihr gefunden und wie würde man die so vielleicht bezeichnen können? Manche hast du jetzt schon im Gespräch ein bisschen erwähnt gehabt, aber vielleicht nochmal so zusammenfassend.
Ja, also ich sehe da auf jeden Fall drei Unterarten. Also einmal das Police Procedural und dann das ist so sozusagen ein abgeschlossener Fall pro Folge. Und dann sehe ich das Investigative Thriller, denn das ist sozusagen eine Ermittlung über eine Staffel. Und dann das Mobster-Drama, das, wie du sagtest, Gomorra oder Suburra, das ist sozusagen die Erben von The Sopranos, die Perspektive des Kriminellen und die Mafia von innen heraus sozusagen. Und in jeder dieser Unterarten haben wir im Grunde jetzt so ein bisschen die Figurenentwicklung uns angeguckt. Was ist so der Motor für die Geschichtenerzählung? Also wo kommen die Geschichten her sozusagen? Und was sind so die Thematiken? Also worum geht es im Grunde über den Plot hinaus? Was sind so die universellen Themen, die da bearbeitet werden in jeder dieser Arten von Krimi, in diesen Subkrimi-Arten sozusagen?
Definitiv. Und wir nehmen mal einfach mal ein Beispiel raus und nehmen wir mal als Beispiel das Mobster-Drama. Ich glaube, das ist hier auch sehr geläufig, jetzt immer mehr durch die eben, wir hatten jetzt vier Blocks vor kurzem in mehreren Staffeln, wir hatten auch bei euch hier, der jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Dennis Schanz zum Beispiel mit Skyline, die leider abgesetzt wurde, aber grundsätzlich gesehen auch eine coole Serie, was jetzt so ein bisschen auch, ich würde es auch mehr in diesen Mobster-Bereich vielleicht stecken. Ne? Mhm. Wenn man da rangeht zum Beispiel, was sind denn da so eben Tropes, die da zu bedenken sind oder wo du denkst, das kommt sehr oft vor, was benutzt wird?
Ne, es ist im Grunde der Aufstieg und Fall des Gangsters. Das ist so, es kommt, sind so klassische Filmgenres, die jetzt im Grunde fürs Fernsehen umgearbeitet wurden. Und das ist so das Gangster-Drama, also der Gangster, der Aufstieg und Fall des Gangsters, und das ist dann mit der Family Soap gekreuzt. Das Interessante am Mobster-Drama ist im Grunde die Hauptfigur natürlich, der Gangster, der auf der Seite des Zwielichten, des Bösen steht, aber im Grunde funktioniert das nur, wenn der Gangster an sich auch zwiegespalten ist. Er will eigentlich das Richtige tun für seine Familie, für seine Freunde, für sich selbst. Er strebt vielleicht auch zur Legitimität, aber er verfällt der Versuchung. Und der Versuchung des leichten Geldes, der leichten Beute, vielleicht auch der Freude an der Macht und vielleicht auch so ein bisschen den Hang zum Bösen. Und das ist, glaube ich, das, was so wirklich das Faszinierende an dieser Serie ist. Und das wahrscheinlich auch so an Crime Series so insgesamt das Faszinierende ist. Wenn wir so zum Beispiel Walter White mal uns angucken, Er weiß genau, dass er das, was er haben will, eigentlich nicht haben soll. Also er weiß sehr gut, dass er eigentlich nicht Drogendealer sein sollte und dass er auch keine Drogen machen sollte. Aber er fängt im Grunde von außen getrieben, weil er hat Krebs und er weiß, dass er nicht mehr lange leben will. Er muss im Grunde, er will seine Familie unterstützen. Das ist so ein klassisches Trope mittlerweile. Der Gangster, der im Grunde für seine Familie sorgen muss. Und die einzige Möglichkeit, die er dann hat, ist im Grunde jetzt Drogenhandel oder Prostitution, also andere Zuhälterschaft oder solche Sachen, wo er im Grunde weiß, dass er das nicht machen soll, darf, moralisch nicht machen sollte, aber er muss es halt machen, weil er, sagen wir mal, ein moralisch gutes Ziel verfolgt. Aber je mehr er da reinfällt sozusagen, desto mehr wird er im Grunde auch von dem Bösen, sagen wir mal so, oder dem Zwielichten auch irgendwie angezogen und es gefällt ihm irgendwann. Er ist dann gespalten zwischen dem Moralischen und dem Instinktiven oder Animalischen, kann man fast sagen. Und dann haben wir als zweite Arena sozusagen, ist dann die Familie. Die Familie muss beschützt werden oder vor Gefahren geschützt werden. Das ist immer die Gefahr von außen. Es sind andere Banden, die sozusagen die Polizei, die Familie irgendwie auseinanderreißen wird. Aber es kann auch sein, dass die Familie selber zur Gang wird. Oder die Gang ist die Familie. Und innerhalb dieser Familie gibt es dann natürlich auch Streitereien, wie in jeder Familie. Das Gangster-Drama wird dann im Grunde zum Shakespearean Königsdrama. Es geht um Ehrgeiz, es geht um Macht, es geht um Neid, Eifersucht, Betrug, Liebe. Das sind dann alles so schöne klassische Themen, die man da auch noch mit reinbringen kann. Und da kannst du viel raus machen. Also es ist so, ne, das Gangsters, dieser Emotional Arc. Und es gibt dann natürlich dann noch diese weiteren Arcs der anderen Figuren drumherum.
Wo hast du das Gefühl, dass Crime Series in einem Milieu noch zu wenig gefischt haben? Weil wir haben mehrere Crime Series eben in diesem Mobster-Bereich. Aber hast du das Gefühl, dass in manchen Bereichen irgendwie es gar nicht vorkommt, wo man es vielleicht sich auch mal wünschen würde, da mehr zu sehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich weiß es nicht, denn wenn ich es wüsste, hätte ich es vielleicht schon geschrieben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen, also es gibt bestimmt gewisse Figuren, die noch nicht erzählt wurden. Also gerade auch so Stichpunkt Diversität. Es ist halt immer, gerade im deutschen Fernsehen würde ich fast sagen, aber auch in anderen Ländern, es ist immer der weiße, mittelalterliche Mann oder Mann mittleren Alters, muss man eher sagen, vielleicht auch ein bisschen behäbig, der mit seinen eigenen Dämonen zu tun hat oder vielleicht auch gar keine Dämonen hat, was dann besonders langweilig wird. Wir sehen jetzt langsam auch Frauen, aber die Frauen sind dann halt auch so ein bisschen dann, sie sind da die Übermittlerin, die dann auch kein Familienleben haben dürfen, weil ne, Frauen dürfen nur entweder nur das eine oder das andere haben in unseren Fiktionen. Aber das war's dann auch schon. Ne? Also es gibt, also ich habe noch keinen Transgender-Ermittler oder Ermittlerin gesehen. Es gibt auch wenig People of Color oder Minderheiten. Es gibt auch wenige Leute mit Behinderung oder anderen, sage ich mal, Fähigkeiten. Oder wenn sie dann andere Fähigkeiten haben, dann sind sie dann halt ne, wie der Autist, der dann der alles kann sozusagen, der besonders clever ist. Also da ist, glaube ich, noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und das Gleiche auch wahrscheinlich auf der kriminellen Basis. Also es sind immer die Mobster sind halt immer die Männer, ne? Und wir sehen wenig Frauen als Gangster-Bosse. Frauen traut man wahrscheinlich auch irgendwie das Böse nicht so zu. Also da ist Luft nach oben, dann gewisse Arenen. Also Arena ist ja im Grunde so, es ist der geografische Ort, aber es ist halt auch das Milieu. Das ist ja ein schönes Wort im Deutschen. Da gibt es bestimmt gewisse Milieus, die wir noch nicht so durchleuchtet haben und aus denen wir heraus noch viele Geschichten erzählen können. Und dann die verschiedenen Arten von Verbrechen vielleicht. Also wir reden immer von Morden oder Prostitution vielleicht oder Menschenhandel oder die natürlich schrecklich sind und gewisse Fallhöhen haben, aber das Finanzverbrechen, das wurde jetzt in Bad Banks ein bisschen beleuchtet, aber das würde ich fast sagen, ist auch die einzige Serie, die das gemacht hat bisher. Und da gibt's garantiert noch
trockenes Thema halt, ne? Trockenes
ja,
Thema
genau.
Halt, ne? Ich glaube, das ist schwierig, ne? Genau,
das ist sehr schwierig. Aber es gibt garantiert, ich würde fast sagen, Autoren sollten da mal gucken, was gibt es denn da an Verbrechen, die es gibt und die wir nicht wirklich durchleuchtet haben bisher.
Es war bei vier Blocks, hatte ich mir bei der ersten Staffel gewünscht. Ich glaube, da war das mit dem, bei der zweiten Staffel war das, glaube ich, wo der Finanztyp, ein junger Finanztyp, sich so ein bisschen mit einmischt in diese ganzen Mafia-Geschäfte. Und da dachte ich so ein bisschen, es wäre eigentlich ganz schön, da so diese Parallelen aufzustellen, dass halt die Finanzwelt vielleicht in manchen Bereichen sehr ähnlich agiert wie ein Mobs, ja, Mobster, ja. Ne? Und das wäre eigentlich eine ganz schöne Parallele, die man da aufbauen könnte und sagen könnte, es gibt verschiedene, wie du sagst, ne, Arenen, aber die halt zu verschmelzen und zu sagen, ja, am Ende sind die gar nicht so unterschiedlich.
Ja, ja. Es gibt eine britische Serie, McMafia, die da ganz gut in dieses Ding reindringt. Ja, ja, total. Also es ist wirklich, also es gibt Verbrechen, die haben wir noch gar nicht wirklich zu fassen gekriegt im fiktionalen Bereich. Also würde ich sagen, da gibt es immer noch viel zu erfahren und zu erleben.
Da fallen mir auch sofort so digitale Verbrechen ein. Ne? Es gibt ja auch da ganz viel, was man machen kann. Ne?
Also, fang an zu schreiben.
Ne? mach ich auch.
Sehr gut.
Tschüss.
Das war's.
Genau, dann würde ich doch da gleich auch wieder drauf einsteigen und fragen, jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über die Serie gesprochen und was gibt es für Serien und welche Arenen gibt es, die bei Serien besprochen werden, welche könnten mehr besprochen werden. Worauf sollte man denn beim Entwickeln einer Crime-Series besonders achten, so deiner Meinung nach?
Die wichtigsten drei Sachen, würde ich immer sagen, sind die Figur, die Arena und das Verbrechen. Und gerade so bei der Figur, würde ich sagen, kommt mal so ein bisschen aus dem Altbewährten raus. Sucht euch mal Figuren, die wirklich noch nicht bisher explored wurden. Also die wirklich so ein bisschen unterbeleuchtet sind. Und das ist wie beim Schreiben jeder anderen Figur in jedem anderen Genre. Wie baue ich eine interessante Figur auf, die auch den Zuschauer emotional anspricht. Und das ist, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen mein Steckenpferd, so im deutschen Fernsehen, würde ich sagen. Figuren, die auch emotional das miterleben, was ihnen passiert in der Geschichte. Das finde ich ganz wichtig. Gucken wir uns um. Ne? Ich meine, was wir im Fernsehen sehen, ist nicht unbedingt repräsentativ von dem, was wirklich in unserer Gesellschaft passiert. Also wo sind all die Deutschen, die nicht der weiße mittelalterliche Mann sind, sozusagen. Also es ist nicht jeder der Münsteraner Krimi sozusagen, sondern, und das finde, da gibt's natürlich jetzt auch verschiedene Sachen, ne? Gerade um Tatort wird da verschiedene Tatort-Figuren, die da jetzt wirklich so ein bisschen aus der Fülle der Gesellschaft schöpfen, würde ich mal sagen.
Wir haben auch auf dem Blatt noch so das Thema Essenz einer guten Crime-Series. Du hast jetzt das Thema Character und die eigenen Dämonen bekämpfen, das mehr herausstellen und auch sichtbarer machen. Gibt's noch weitere Punkte, wo du siehst, so, das ist so, die Serien, die besonders einschlagen, sind meistens noch diese Essenz ist da drin irgendwie, was dafür sorgt. Auch neben dem, was du schon genannt hast, gibt's da noch weiteres?
Ja, ich glaube schon. Also ich denke, die Krimiserie beschäftigt sich im Grunde mit dem moralischen Konflikt zwischen Gut und Böse. Und das ist natürlich, man kann das ganz platt und ganz einfach machen, wie bei Star Wars, und sagen, da sind die Guten und da sind die Bösen. Aber ich glaube, was wirklich interessant ist im Krimi-Bereich, und das ist, glaube ich, die Essenz einer guten Krimiserie, ist das der Bereich dazwischen, diese Grauzone. Und das kommt natürlich dann wieder ein bisschen mit den Figuren zusammen, aber wie ich auch sagte, das Verbrechen. Was ist es, das uns als Menschen in Versuchung führt, sozusagen? So Nicola Lusuardi, und einer unserer Instructors bei Serialize, der hat da so einen schönen, der hat den schönen Vergleich zum Garten von Eden. Also der Gedanke, dass es geht alles im Grunde darauf hin zurück, die erste Versuchung sozusagen, die Ursünde. Und ich meine, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das schon irgendwo sehr interessant, der Gedanke ist, wir kämpfen alle irgendwo in unserem Inneren immer mit dem Ansatz, wir wollen gut sein und wir haben diesen Anspruch, aber wir wissen auch, dass wir auch den Hang zum Bösen haben könnten und zum moralisch Verwerflichen. Und dieser innere Kampf, dieser psychologische, moralische Kampf, ich finde, das ist die Essenz der Krimiserie. Und das muss, glaube ich, wirklich auch irgendwie in der Geschichte dann hervorgehoben werden und rauskommen.
Schön, schön gesagt. Dann würde ich nochmal, wie sind wir ja im praktischen Teil, dementsprechend frage ich da nochmal gleich in diese Richtung. Wir haben gerade viel von Diversität gesprochen. Wie schätzt du denn das ein? Wie kann man aktiv diverser schreiben?
Ja, also ich würde wirklich sagen, fang erstmal mit der Hauptfigur an. und mit den Antagonisten, mit den Figuren. Und wir sollten uns immer fragen, wen spiegeln diese Figuren wider? Wen stellen sich die Autoren, die Sender vor? Also nochmal zurückgesetzt. Im Grunde ist es ja in gewisser Weise, die Figuren spiegeln immer das wider, den die Sender und die Autoren ansprechen wollen im Publikum. Aber vielleicht sollten wir auch einfach mal fragen, wollen wir eigentlich mal nur dieselben Leute sehen im Bild? Oder wollen wir nicht auch mal andere Leute sehen, die vielleicht auch so ein bisschen mehr aus unserer eigenen Erfahrung herauskommen? Und ich glaube, da müssen wir wirklich so auch als Autoren so ein bisschen gucken, wer sind die Leute, mit denen wir zu tun haben? Und wen treffen wir so? Und vielleicht auch so ein bisschen aus unserer eigenen Tunnelvision, also aus diesem engen Blickfeld heraustreten und mal so ein bisschen um uns gucken. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, was Netflix macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade eine neue Serie bei Netflix gesehen, die heißt The Irregulars. Das ist auch wieder Krimiserie mit Horror gemischt und Fantasy.
Und war das nicht das mit Sherlock Holmes Kinder?
Die Bande genau. Aus der Baker Street.
Ja,
und
genau.
Ist eigentlich sehr unterhaltsam. Aber was ich halt da sehr spannend finde, ist, das sind 5 verschiedene Kinder und alle sehen alle sehr unterschiedlich aus, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig gesagt. Aber es passt. Also es passt irgendwie und es macht auch, und es fällt auch irgendwie nicht auf. Also es ist so, wir nehmen diese hin, weil wir schnell in die Figuren reinkommen emotional. Und wir sind an den, wir können die Figuren schnell emotional eine Brücke schlagen, weil wir ihre Träume und Sehnsüchte schnell verstehen. Und darauf kommt es eigentlich an. Es kommt nicht unbedingt darauf an, dass eine Figur jetzt wie der Durchschnittsdeutsche aussieht, sondern eher, es kann ein Mädchen asiatischen Hintergrund sein, zu der wir sehr schnell eine Identifizierung aufbauen können, weil wir verstehen, dass sie im Grunde sich um ihre Freunde kümmern möchte und speziell um ihre Schwester kümmern möchte. Und ne, das sind so diese Grundbedürfnisse, Brot auf den Tisch zu bringen und solche Sachen. Also darum geht's, glaube ich. Also dabei darf man natürlich nicht sagen, naja, wir sind alle gleich in der Hinsicht und wir haben alle die gleichen Erfahrungen. Das stimmt ja auch nicht. Denn das kleine Mädchen, das asiatische Mädchen bei die Bande aus der Baker Street, hat natürlich auch andere Erfahrungen gemacht. Einfach wegen ihrer Hautfarbe und ihres Herkunfts. Also das ist auch Teil des Stoffes und Teil der Figur. Und das muss auch berücksichtigt werden. Aber da kann man ja auch Konflikte draus stricken. Und das kann man ja auch durchleuchten.
Ich glaube, das sehe ich auch wieder als was Spannendes an der Crime-Serie, wenn wir gerade beim Thema Diversität sind, dass man eben, wie du sagst, du kannst die Crime-Series als eine Art Vehikel sehen, was genau eben solche gesellschaftlichen Thematiken halt darstellt, ne? Oder auch mit einbaut, um sie halt offen zu legen und sichtbar zu machen. Und das kann man als Autor, glaube ich, nutzen und mit aufnehmen und versuchen halt dann in den Projekten, in den Filmen oder in den Serien besser gesagt, dann auch umzusetzen.
Genau, das denke ich mich auch. Und das ist halt, ich meine, da sind wir wieder beim Thema Sozialdrama, aber ich glaube, der Unterschied hier ist, das Sozialdrama oder die gesellschaftlichen Thematiken müssen über die Figuren laufen und verständlich gemacht werden. Und das ist so, glaube ich, der letzte Punkt, weshalb Krimiserien halt auch so beliebt sind, weil man gewisse Sachen erzählen kann. Aber meiner Ansicht nach erzählt man sie am besten, wenn man sie durch die Figur hindurch erzählt. Also nicht, dass der Ermittler sozusagen wieder mal so als der Kommissar ist, der dann hinkommt, sich das alles anguckt und ach, die armen Kinder von der Gosse und das ist ja ärgerlich, aber tangiert mich jetzt nicht emotional in gewisser Weise. Sondern nee, das sind in diesem Fall wird das Kind aus der Gosse zum Ermittler. Und wir erleben die Welt im Grunde diese Gesellschaftsstrukturen durch deren Augen. Und das ist halt das, was ich spannend finde. Und wo ich dann sage, da schlägt der Krimi sozusagen den Bogen zum Sozialdrama, aber in einer sehr gewagten oder in einer Weise, die wir miterleben können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Spannend. Also ich merke schon, ich könnte noch stundenlang reden. Da gibt es noch ganz viel, was ich da gerne noch aufgreifen würde. Aber ich komme mal zu der letzten Frage, dabei wir ja, wie gesagt, auch im praktischen Teil sind. Wäre jetzt die Frage, ich habe jetzt ein Konzept für eine Crime-Series. Wie sieht denn so ein Pitch-Paper für so eine TV-Crime-Series aus? Ist es anders als sonst oder ist es ja ähnlich?
Ich glaube, ehrlich gesagt, kommt es immer so ein bisschen auf den Sender an, auf den man zugeht. Und da hat jeder Sender so seine Eigenart. Aber bei Serialize unterrichten wir so ein bisschen das Netflix-Format für ein Pitch Paper. Das kann auch, da gibt es ja tatsächlich auch so ein PowerPoint-Deck auf dem Internet. Das kann man sich auch runterladen, auf Google finden und runterladen. Und wir besprechen das auch in unserem Webinar. Und jetzt speziell auch für Crime Series. Das sind so im Grunde fünf Untersparten. Also es geht halt, der Pitch, der fängt halt in der Regel sind das jetzt 6 bis 10 Seiten, würde ich sagen. Und fängt im Grunde mit dem Overview an. Also worum geht's in dieser Serie? Wer ist die Figur? Was macht diese Serie außergewöhnlich? Warum will ich die Serie erzählen? Das ist eine Seite im Grunde. Aber das ist wirklich die ausschlaggebende Seite. Denn man muss sich wirklich überlegt haben, was ist das Konzept, was ist das Besondere an dieser Serie, was ist der USP, wie es immer so schön heißt, Unique Selling Point. Inwieweit ist diese Serie anders als andere Serien? Und dann tauchen wir so in die sozusagen die Unterkategorien ein. Und das sind dann die World, also die Arena. Was ist das Milieu? Ist es eine Welt, in die wir erleben wollen als Zuschauer und als Autor, in die wir eintauchen wollen? Was gibt es da zu erzählen? Was kann man da alles sehen und erleben? Da gibt es den Ton, also was ist die Farbe der Serie sozusagen? Ist es leichtlebig? Ist es hell erzählt? Ist es mehr so Comedy oder ist es wirklich düster? Geht es so tief in die menschlichen Abgründe hinein? Und da kann man dann zum Teil auch sagen, ne, Vergleich, da würde ich auch häufig auch Vergleiche heranziehen. An welchen Serien orientiere ich mich? Und dann gehen wir in die Figuren rein, in die Characters. Und da würde ich dann so ein bisschen erzählen, was sind so die emotional Touchpoints dieser Figuren? Und wo kommen sie her? Und was ist die Achillesferse? Und was ist vielleicht auch was macht diese Figur besonders aus? Und dann zum Schluss die sozusagen so eine Zusammenfassung der ersten Staffel, also entweder in Episoden aufgeteilt, wenn das jetzt so eine Procedural-Folge ist mit abgeschlossenen Fällen, oder Season Arcs. Aber hier auch würde ich immer darauf achten, dass Handlung und Figurenentwicklung Hand in Hand gehen. Also ich glaube, die Serie, die doch stärker und mehr mit uns bleibt, ist die Serie, wo die Figuren auch in gewisser Weise mitleben und miterleben, die Hauptfigur, also der Kommissar, der jetzt halt auch ein persönliches Problem hat oder persönlich irgendwo von dem Fall berührt ist.
Ja, das macht Sinn. Super, dann würde ich doch sagen, ich bedanke mich schon mal bei dir.
Ich danke dir.
Also wirklich tolle Ausführungen und auch sehr interessant und kann auch jedem nur wärmstens empfehlen, weil das auch öffentlich zugänglich ist, aber auch weil es einfach gut ist, da mal reinzuschauen in die Tech-Workshops oder besser gesagt Videos, die es bei YouTube oder ich werde auf jeden Fall den Link nochmal bei Detect nochmal oder besser gesagt bei Serialize verlinken oder hinzufügen in die Shownotes, dass ihr da direkt hinfindet, weil ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde auch mal gucken nach dem Netflix Pitch Paper Template. ich habe den sogar lustigerweise auch von einem Kollegen zugeschickt bekommen und ich dachte, oh, der hat ja den Gral gefunden.
Ja.
Jetzt höre ich gerade, dass es online ist. Das heißt, er kriegt gleich von mir links und rechts gescheuert. Nein, hat er auch nicht gesagt. Deswegen. Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr spannend, da einfach mal zu schauen, was da gewollt ist. Und ich glaube, das kann man auch gut als Grundlage nehmen, um daraufhin aufzubauen und dann weiterzuentwickeln und zu schauen, wie man das anpasst. Und ich gebe dir recht, das ist wahrscheinlich von Sender zu Sender unterschiedlich, aber anpassen kann man immer. Die Grundlage ist ja dann da. Ne? Also genau, das finde ich auch. Das finde ich immer sehr schön. Genau, hast du noch irgendwas Letztes, was du sagen möchtest? Achso, hast du vielleicht selber, wenn wir über Krimiserien reden, hast du eine Krimiserie, die zu selten besprochen wird, die aber die du trotzdem sehr, sehr spannend findest, die mal hier dem Publikum schafft, mal zur Verfügung zu stellen, zu sagen, ja, das guckt euch mal an.
Also ich bin großer Fan von Marcella. Also Marcella ist diese Serie, die von Hans Rosenfeld kreiert wurde und dann mit einer Freel, glaube ich, muss ich nochmal nachgucken, aber die im Grunde jetzt aus England kommt, die für ITV gemacht wurde und der auf Netflix hier in Deutschland erhältlich ist. Es ist total spannend. Es geht im Grunde um Marcella ist eine ehemalige Polizeikommissarin für die Londoner Metropolitan Police und die hat irgendwie vor 10 Jahren ihren Job aufgegeben, weil sie sich um ihre Familie gekümmert hat. Aber jetzt geht gerade ihre Ehe in die Brüche und sie erleidet einen Zusammenbruch, einen nervlichen Zusammenbruch oder hat den erlebt, bevor die Serie startet. Und was spannend bei ihr ist, sie bekommt Wutanfälle, aber sie kann sich anschließend nicht erinnern, was passiert ist. Also sie hat da so Blackouts Und kurioserweise wird sie jetzt von der Metropolitan Police wieder herangezogen für eine Serie von Mordfällen, die ihrem letzten Fall vor 10 Jahren sehr, sehr ähneln. Und sie wird jetzt sozusagen als spezielle Ermittlerin herangesetzt. Und je mehr sie in diese Serie der Mordfälle eindringt, desto mehr merkt sie, dass sie tatsächlich eine persönliche Beziehung dazu hat. Und sie ist sich zum Schluss nicht mehr ganz sicher oder am Anfang schon gar nicht mehr sicher, ob sie nicht vielleicht selber da involviert ist. Weil sie eines Nachts aufwacht, Blut verschmiert in der Badewanne und sie weiß nicht, wo das Blut herkommt. Und die Frage ist also, ist die Kommissarin, die Ermittlerin, vielleicht selber die Mörderin? Und sie weiß es nicht. Und das ist total spannend gemacht und zieht sich über, naja, also wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich.
So, super, vielen Dank für den Tipp und gleich mal, na gut, jetzt nicht wahrscheinlich, aber später am Abend mal reinschauen in die Serie und ja, genau, ich könnte es natürlich auch gerne tun. Ja, danke schön. Ich packe auf jeden Fall in die Shownotes, das heißt, ihr könnt da direkt reinhören. Genau, dies ist eine Folge gewesen, die in Kooperation mit der DFFB entstanden ist, deswegen auch da nochmal ein Dank an DFFB für die Möglichkeit, dieses Gespräch aufzuzeichnen und euch zur Verfügung zu stellen. Das ist auch so ein bisschen der Sinn davon, dass wir halt hier eine Plattform haben, wo man halt verschiedene Gespräche, verschiedene interessante Themen beleuchten, die wir halt dann eben, wie gesagt, auch hier den Leuten zur Verfügung stellen. Und deswegen bedanke ich mich da auch nochmal. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich kann nur noch sagen, ja, danke, habe ich ja schon gesagt. Auf Wiederhören und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ciao.